Worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Was ist wirklich wahr und was ist keine Einbildung? Was hält auch so richtig kritischem Hinterfragen stand? Und wofür kann ich auch vor anderen gerade stehen? Was mache ich, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, was ich eigentlich glauben kann? Oder wenn sich mein Glaube dekonstruiert? Was ist, wenn sich manches für mich gar nicht mehr glauben lässt? Darf ich diesen Gedanken nachgehen oder sollte ich sie lieber schnell loswerden? Marike hat ein wunderbares Zitat vorhin von sich gegeben, das ich noch nicht kannte. Kannst du das nochmal sagen? Zweifel legen den Finger in die Wunde unserer Wirklichkeit. Da merkt man schon so, Marika hat schon so einen ersten Teaser von sich gegeben, ohne dass sie die Predigt kannte. Der Zweifel kann uns auch ganz schön helfen. Jochen hat letzte Woche über Mose gepredigt. Mose sah, dass Gott sein Versprechen, das er dem Volk gegeben hatte, nämlich es zu vermehren und zu etablieren und zu segnen, dass er das brechen wollte, dass er sein Volk vernichten wollte. Und ich glaube, er war tief enttäuscht. Mose war, glaube ich, tief enttäuscht von dem Volk, von den Umständen. Vielleicht war er auch von Gott enttäuscht. Vielleicht war er auch von sich selbst enttäuscht, dass er als Leiter von diesem Volk nicht geschafft hat, diese chaotischen Zustände zu verhindern. Und er streitet mit Gott und fordert ein, dass sich Gott an sein Versprechen, das er dem Volk gegeben hat, hält. Aber eine Garantie dafür, dass das auch passiert, die hat er nicht. Ich kenne dieses Gefühl, dass auf einmal was kaputt geht, dass was zusammenbricht, was für mich immer klar war und worauf ich mich eigentlich verlassen habe und dass ich mir dann nicht mehr sicher bin, worauf ich mich nun verlassen kann. Ich kenne auch die Frage, die sich dann erübrigt, so was hält denn dann, worauf kann ich mich denn verlassen? Ich vermute, ihr kennt das auch von euch, wenn ihr gerade in einer Krise steckt, wenn etwas nicht gut läuft. Dann schleichen sich so leise Zweifel ein und irgendwann sind sie dann nicht mehr so leise, sondern dann kann man sie gar nicht mehr überhören. Vielleicht Zweifel daran, ob ihr den richtigen Job habt, ob ihr vielleicht den richtigen Partner habt oder ob ihr die richtigen Freunde habt, ob ihr vielleicht die richtige Gemeinde habt, ob ihr vielleicht am richtigen Ort lebt oder vielleicht sogar im richtigen Land. Und manchmal auch, ob Gott es wirklich gut mit euch meint. Manchmal fragt man sich auch, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Vielleicht kennt ihr dann sogar die Frage in euch, was kann Gott eigentlich? Also jetzt mal ehrlich, worauf kann ich mich bei Gott wirklich verlassen? Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag immer nur Sachen erlebe, die mich mit ganz tiefer Dankbarkeit und Anerkennung für ihn erfüllen. Manchmal, wenn diese Zweifel an einem so hochkommen und so zu existenziellen Fragen werden an unser Leben, dann gibt es Menschen, vielleicht sogar Freunde, die wollen einem helfen, positiv zu denken, sich vielleicht abzulenken. Vielleicht gehörst du auch dazu. Manche Christen sagen dann auch so, mach mehr, zum Beispiel mehr beten oder mehr Bibel lesen, das hilft schon, vergiss deinen Zweifel, richte dich auf das Gute aus. Gott ist gut, alle Zeit, gibt so ein Lied. Und wenn du das nicht glaubst, dann sag es halt nochmal. Gott ist gut, alle Zeit. Sag es so lange, bis du es glauben kannst. Und manchmal ist das auch dran, sich auf das Gute und Schöne im Leben zu fokussieren, weil davon gibt es eine ganze Menge und es wäre schade, wenn wir das übersehen. Aber wenn da eine echte Frage, ein echter Zweifel oder vielleicht sogar eine echte Angst in dir schlummert, dann ist es besser, dem nachzugehen. Dann kann es sogar feige sein, sich davon abzulenken. Ich glaube, Gott will uns in diesen unangenehmen Tiefen ganz wichtige Dinge zeigen. Und manchmal ist es dran, genau dorthin zu gehen, wo die unangenehmen Fragen sind, wo der Schmerz in uns ist und herauszufinden, was da am Boden übrig bleibt, was das ist, worauf wir uns eigentlich verlassen können. Wir merken das immer, dass das dran ist, wenn unser Lebenssystem erschüttert wird, wenn etwas passiert, wo wir auf einmal merken, okay, jetzt passt irgendwas nicht mehr. Etwas, was für uns immer richtig und wahr war, fängt auf einmal an, nicht mehr zu stimmen. Und mittlerweile gibt es da auch einen relativ gebräuchlichen Begriff für Dekonstruktion, also auseinandernehmen. Und man kann alles Mögliche auseinandernehmen. Man kann zum Beispiel seine Berufswahl auseinandernehmen. Es beginnt da zum Beispiel damit, ich merke, irgendwas fühlt sich hier in meinem Job nicht mehr richtig an. Vielleicht fühlt sich sogar irgendwas falsch an. Und dann merke ich, wie so Glaubenssätze, die mein Leben lang mich begleitet haben, wie mein Job erfüllt mich oder macht mich mindestens zufrieden, auf einmal nicht mehr passen. Ich bin nämlich eher unzufrieden und habe zunehmend weniger Lust auf meine Arbeit. Bis vielleicht sogar dahin, dass ich mich jeden Morgen überreden muss, zur Arbeit zu gehen oder vielleicht ständig krank werde. Vielleicht habe ich auch meinen Freunden immer erzählt, mein Chef, der ist fair und der ist gerecht und der weiß meine Arbeit zu schätzen. Und das stimmt auf einmal gar nicht mehr. Und dann fängt man an, sich so Fragen zu stellen, so ganz grundlegende wie, macht mir mein Job eigentlich Spaß? Oder verdiene ich genug Geld für die Arbeit, die ich tue? Ist mein Chef wirklich gerecht und fair? Oder vielleicht sogar, habe ich mir meinen Beruf damals selbst ausgesucht oder haben mir da andere Leute reingequatscht? Und ich habe einfach gemacht, was mir andere Leute geraten haben. Habe ich mir damit genug Zeit gelassen? Passt das eigentlich zu mir? Und will ich das wirklich den Rest meines Lebens machen? Bin ich vielleicht jetzt so, wie ich eigentlich nie sein wollte? Und habe ich nicht wegen diesem Job ständig schlechte Laune und nörgel an allen herum? Ich kann das jetzt noch weiterführen. Ihr merkt, das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Also vielleicht haben sich einige von euch da auch jetzt schon wiedergefunden und merken, oh, das löst was in mir aus. Aus leisen Zweifeln können schnell große Unzufriedenheit werden. Und es gibt meistens einen Auslöser für so einen Prozess, wo man Sachen auseinandernimmt. Etwas stimmt nicht mehr mit dem überein, was ich immer für richtig gehalten habe oder was sonst so unerschütterlich galt. Und so ein Prozess ist eigentlich immer dramatisch und der tut immer weh. Ich kenne das bei mir selbst und ich kenne das auch aus Seelsorgegesprächen mit Menschen, dass das aber nicht immer nur die Berufswahl betrifft. Das kann auch ganz andere Themen betreffen. Manche Leute dekonstruieren ihre Partnerschaft und hinterfragen alles ganz grundlegend, stellen es in Frage oder auch ihren Glauben. Und auch in der Bibel finde ich so etwas wie so eine Dekonstruktion, so ein Auseinandernehmen. Hiob ist da ein gutes Beispiel für. Hiob ist immer ein gutes Beispiel für eine Lebenskrise, weil der einfach so alles einmal durcherlebt, was man so an schlechtem Widerfahren erleben kann. Er verliert einen Großteil seiner Familie, verliert fast alles, was er besitzt und dann wird er auch noch ziemlich, ziemlich krank. Und er hat ein paar dieser existenziellen Fragen an Gott gerichtet. Und die will ich euch einmal vorlesen. Zuerst fragt er Gott, verzweifelt nach dem Grund für sein Leid. Und er wünscht sich, nie geboren zu sein. Also sowas wie ein Suizidgedanke, nur halt andersherum. Er sagt in Hiob 3, 11 und 12, warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt und bin ich umgekommen, als ich aus dem Schoß meiner Mutter trat? Warum nahm man mich auf die Knie und stillte mich? Warum tat man mir das überhaupt an, mich leben zu lassen? Er sagt aber auch, dass man Gott nie zufriedenstellen kann, dass man nicht gerecht genug sein kann. In Hiob 9, Vers 2 sagt er, selbstverständlich weiß ich, dass es so ist. Kein Mensch kann gegenüber Gott im Recht sein. Und er versteht auch nicht, was Gott da macht. Und er wirft ihm dieses Unverständnis vor. In Hiob 13 steht das. Er sagt, wie schwer wiegt denn meine Schuld? Welche Sünde wirfst du mir eigentlich vor? Habe ich Verbrechen begangen und Unrecht getan? Dann lass es mich wissen. Und er sagt noch viele Sachen mehr. Hiob ist ganz spannend. Ihr fühlt euch sehr verstanden, wenn ihr in einer tiefen Lebenskrise steckt, wenn ihr euch anschaut, was Hiob so von sich gibt. Es gibt in der Bibel auch weitere Menschen, die tiefe Lebens- und Glaubenskrisen erleben. Es gibt da Petrus zum Beispiel oder den Jünger Thomas oder auch den Propheten Elia. Es gibt viele Klagepsalmen, wo die Psalmisten Gott ihr Unverständnis und ihr Leid entgegenschreien. Und oft erkennt man in der Bibel, dass nach diesen Phasen auf einmal der Glaube eine neue Kraft bekommt, eine neue Grundlage hat. So ein bisschen wie bei einem Vogel, der in die Mauser kommt und sein altes Federkleid abwirft, das nicht mehr so richtig taugt und dann mit neuen Federn deutlich besser fliegen kann. Oder es ist auch ein bisschen so, wenn man zu Hause zum Beispiel anfängt, gründlich auszumisten, weil einem irgendwie alles zu viel ist, weil einem Sachen nicht mehr passen. Und am Ende behält man so die wichtigsten Dinge, die man wirklich braucht oder eben die, auf die man sich verlassen kann. Und auch das fühlt sich sehr befreiend an. Ich habe das auch in meinem Glauben. Und vielleicht kennt ihr das auch von euch. Und ich möchte euch mal kurz mitnehmen in so ein paar unangenehme Fragen in Bezug auf euren Glauben. Ganz existenzielle Fragen. Und ich hoffe, ihr haltet das mit mir aus. Ihr dürft mal so in euch gehen und ein bisschen nachempfinden, ob ihr diese Fragen vielleicht kennt. Und wenn ihr diese Frage oder diese eine Frage kennt oder mehrere Fragen kennt, dann lasst es ruhig mal zu. Schüttet es nicht gleich mit positiven Gedanken zu und betet es weg, sondern lasst es einmal zu. Wie sieht mein Glaube eigentlich aus? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Ist es eine echte Beziehung, wie zu einem Freund? Erlebe ich Gott eigentlich? Ist er wirklich da oder bilde ich mir das nur ein? Und wenn ich bete, hört er mir dann zu? Kann er überhaupt antworten? Oder ist das, was ich dann im Anschluss denke, nur mein eigenes Wunschdenken? Wo hat Gott mir eigentlich schon mal aus der Patsche geholfen? Oder war ich das vielleicht selbst oder ein anderer Mensch? Habe ich wirklich mal erlebt, dass Gott übernatürlich eingreift, dass er ein echtes Wunder tut? Und warum bin ich eigentlich Christ geworden? Habe ich das anderen Menschen nur nachgemacht? Bin ich vielleicht aus einer persönlichen Not heraus zu Gott gelaufen und habe mich dann von der Stimmung unter Christen einlullen lassen? Brauche ich Gott oder die Vorstellung von ihm eigentlich noch? Habe ich wirklich Erlebnisse mit Gott gehabt oder habe ich mir das eingebildet? Und was ist mit den Stellen in der Bibel, wo Gott so radikal ist, wo er Menschen verurteilt oder tötet? Und warum gibt es so viel Gewalt in der Bibel? Auch heute gibt es so viel Brutalität auf der Erde und es scheint ja einfach nur zuzuschauen und gar nichts zu tun. Warum sind Gottes Menschen auf der Erde, die Christen, so oft gar kein bisschen besser als der Rest der Welt? Im Gegenteil. Sie verurteilen und diskriminieren, wissen alles besser oder vielleicht noch schlimmer, sie halten sich ganz heraus und flüchten in ihre eigene heile Welt. Gibt es einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, worauf kann ich mich dann wirklich verlassen? Was ist keine Einbildung? Was bleibt übrig, wenn ich einmal alles hinterfrage? Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ich würde euch gerne fragen, wie fühlt sich das an? Wenn ihr Christen seid und euch diese Fragen gerade zum ersten Mal gestellt habt, dann kann es sein, dass sich das ganz schön bedrohlich anfühlt. Ziemlich unangenehm. Vielleicht denkt der andere, einer oder andere von euch auch, dafür bin ich doch nicht in den Gottesdienst gegangen. Ich wollte eigentlich das Gegenteil erleben. Ich habe mir diese Fragen gestellt. Ich habe mir diese Fragen schon ein paar Mal in meinem Leben gestellt. Und ich weiß auch von vielen Menschen aus dieser Gemeinde, dass sie diese Fragen kennen. Nur zu gut kennen. Und als ich mir diese Fragen zum letzten Mal gestellt habe, habe ich ein Lied gefunden, das mir geholfen hat, das mich total begleitet hat, weil ich mich dort sehr verstanden gefühlt habe. Und es hat mir auch geholfen, den Kopf nicht hängen zu lassen und meinen Glauben nicht ganz zu verlieren. Und das will ich euch einmal zeigen. Es ist von Bastian Benoa und es heißt »Was, wenn doch?«
Du sagst, es trifft dich nicht, denn ich behüte dich. Du sagst, ich bin bei dir, egal was auch passiert. Wenn tausend um dich fallen, hilflos zu Boden knallen, selbst dann beschütze ich dich. Glaub mir, es trifft dich nicht. Was, wenn doch? Heißt das, dass du da nicht da bist? Was, wenn doch? Heißt das, dass du mich da nicht siehst? Du sagst, fürchte dich nicht. Ich bin die Zuversicht. Du sagst in tiefster Nacht,
bist du von mir bewacht. Wenn alles um dich tobt, die Krankheit dich bedroht, selbst dann beschütze ich dich. Glaub mir, es trifft dich nicht. Was wenn doch? Heißt das, dass du dann nicht da bist? Was wenn doch? Heißt das, dass du mich da nicht siehst? Was wenn doch? Heißt das, dass du da nicht treu bist? Was wenn doch? Dass du mich da nicht liebst. Heißt das, dass du mich da nicht liebst? Heißt das, dass du mich da nicht liebst? Bin ich dann besser dran, nur weil ich glauben kann? Bleib ich dann unversehrt, nur weil ich den einen ehr. Ich glaub, so läuft das nicht, bei aller Zuversicht. Das ist nicht, was du versprichst, und wenn es mich dann plötzlich trifft. Und wenn doch, weiß ich, dass du immer da bist. Und wenn doch, weiß ich, dass du mich immer siehst. Und wenn doch, weiß ich, dass du immer treu bist. Und wenn doch, weiß ich, dass du mich trotzdem liebst. Ich weiß, dass du mich trotzdem dass du mich trotzdem liebst.
Bastian Benoa formuliert am Anfang von diesem Lied Zusagen Gottes, die so fast wörtlich in der Bibel stehen. Zum Beispiel Psalm 91,7, da steht: Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Und dann fragt er immer wieder, was wenn doch? Was wenn doch das passiert, wovon ich eigentlich ausgehe, dass es mir nicht passiert? Was ist, wenn das, was ich immer für richtig gehalten habe, auf einmal nicht mehr stimmt? Oder wenn etwas passiert, was ich für unmöglich gehalten habe? Wenn Gott scheinbar gar nicht so verlässlich erscheint? Ich habe mich mit diesem Lied total verstanden gefühlt. Und jedes Mal, wenn es mir ähnlich geht, höre ich es wieder. Für mich war eine ganz wichtige Zusage der Bibel eine, die ich in der Bergpredigt finde, Matthäus 6, 33. Die hat mich mein Leben lang begleitet und auch die wurde einmal gründlich enttäuscht. Und diesen kleinen Prozess will ich euch mal mit reinnehmen. In Matthäus 6, 33 steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ich habe das für mich so richtig in Anspruch genommen. So wie Jochen das letzte Woche gesagt hat, ich habe Gott darauf festgenagelt. Und immer wenn ich mich für Gott besonders verausgabt habe, dann habe ich zu Gott gesagt, du bist dafür zuständig, für mich zu sorgen. Dafür, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Dass ich von dir zurückbekomme, was ich investiert habe. Meine Zeit, mein Geld, meine Lebenskraft, meine emotionale Energie. Und im Laufe meines Lebens habe ich zunehmend mehr Situationen gehabt, in denen ich den Eindruck hatte, mir würde überhaupt nicht mehr irgendwas zufallen. Immer häufiger habe ich mich für Gott so an den Rand meiner Kräfte begeben und habe dann gemerkt, da ist kein Ausgleich mehr, da kommt kein Zufallen, sondern eigentlich nur ziemlich viel Müdigkeit und Leere. Ich habe festgestellt, eine meiner Lebensweisheiten war schon als Jugendlicher, arbeite für Gott und er kümmert sich darum, dass nichts anderes zu kurz kommt. Wenn du dich darauf ausrichtest, dann läuft der Rest quasi schon automatisch, ein bisschen vereinfacht gesagt. Ich sehe so ein paar von euch vielleicht schon leicht innerlich den Kopf schütteln. Das hat aber lange halbwegs gut funktioniert in meinem Leben. Und an diesem Beispiel merkt man schon, wie schnell sich Wahrheiten, die ich in der Bibel finde, mit meinen eigenen Interpretationen so vermengen, so ganz klang- und sanglos. Und vielleicht lerne ich im Laufe meines Lebens irgendetwas, was gut da reinpasst, was wichtig ist. Vielleicht habe ich es sogar aus der Bibel. Und dann verbinde ich es mit meinen eigenen Antrieben, vielleicht sogar welche, die ich aus Kindertagen schon habe. Und dann etabliere ich es ganz fest in meinem Leben. Ich vermute, jeder von euch hat so Lebenssätze, die ihn begleiten. Dinge, die ganz feststehen, an denen ihr euch festhaltet. Das kann sowas sein wie, ich gebe mein Bestes, dann wird es schon gut. Oder dann muss es reichen. Oder vielleicht sowas wie, ich bin dafür verantwortlich, dass die Stimmung bei uns gut ist. Oder wenn ich nicht das und das mache, dann geht nichts mehr. Oder vielleicht auch sowas wie, Gott enttäuscht mich nicht. Einen Satz, der in eurem Leben eine Basis bildet. Und jeder hat so Lebens- und Glaubenssätze, auch wenn sie uns nicht immer bewusst sind, die uns begleiten. Jeder hat so Dinge für sich festgelegt, auf die er sich verlässt. Und das machen wir auch mit dem Glauben so. Dinge, die einfach so sind. Dinge, die wir von Gott, von Jesus und von dem Heiligen Geist erwarten. Und wenn wir dann merken, dass es nicht mehr passt und wir anfangen, das zu hinterfragen oder vielleicht sogar zu dekonstruieren, dann wird's oft unangenehm. Und manchmal fangen wir dann auch an, mehr auseinanderzunehmen, als wir eigentlich vorhatten. Ich glaube trotzdem aber, dass das ziemlich wichtig ist. Also, dass Dekonstruktion nichts ist, von was man Angst haben müsste. Das kann sehr heilsam sein. Aber es ist so ein bisschen wie bei einer Operation. Wenn etwas nicht mehr funktioniert oder etwas nicht mehr stimmt, dann wird es herausgeschnitten. Und weil wir ja meistens keine ausgebildeten und erfahrenen Chirurgen sind, kann es auch passieren, dass wir mehr entfernen, als wir ursprünglich vorhatten. Bei mir war das auch so. Ich habe zum Beispiel aus diesem Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, auch mehr weggeschnitten, als ich eigentlich wollte. Ich habe mir nämlich irgendwann tatsächlich gesagt, Tobi, Gott kümmert sich eigentlich überhaupt nicht um dich. Wenn du es nicht machst, macht es keiner. Vermutlich bist du Gott sogar ziemlich egal. Blöd, dass du für den so viel Lebenszeit verschwendest. Das meine ich mit zu viel weggeschnitten. Das waren Gedanken, die ich wirklich hatte. Ich mir gesagt habe, okay, ich glaube, ich habe Gott grundlegend falsch verstanden. Ich habe zu viel weggeschnitten. Und dann habe ich aber festgestellt im Laufe der Zeit, dass ich diese Bibelstelle eigentlich ganz falsch verstanden habe. Und auch, dass ich sie für meine Deutung eigentlich ziemlich uminterpretiert habe. Bei dieser Bibelstelle ist es noch nicht mal so kompliziert. Wenn man sich den Kontext anguckt, dann redet Jesus in der Bergpredigt um alltägliche Sorgen. Und er sagt, macht euch keine Sorgen um Essen, um Trinken und das, was ihr anzieht. Er sagt, die Heiden verschwenden ihre ganze Lebenszeit darauf. Es gibt Wichtigeres. Und wenn ich dann so den Rest der Bergpredigt lese, die Anleitung zum Glücklichsein, also die Seligpreisungen oder wie man Salz und Licht wird, wie man Mitmenschen und Gott liebt, wie man treu und fair ist und wie man großzügig mit Geld umgeht. Also die Anleitung zu einem guten Leben. Wenn ich das ernst nehme, dann merke ich schon, okay, ich verstehe sogar jetzt schon, warum das mit dem Essen, Trinken und der Kleidung und dem Sorgenmachen nicht so wichtig im Leben ist, warum es Wichtigeres gibt. Und ich verstehe auch so ein bisschen, dass Gott sich darum kümmert und mein Vertrauen in ihn wächst, dass er das tatsächlich tut. Aber von völliger Verausgabung und der dann folgenden göttlichen Erholung steht da gar nichts in dem Vers. So habe ich den für mich aber immer interpretiert. Und ich habe auch langsam gemerkt, im Glauben, im Leben, im Bibellesen, dass Jesus mit seinen eigenen Grenzen total sensibel umgeht und auch mit denen von anderen Menschen. Man sieht, dass Jesus Pause macht und dass er diese Grenzen respektiert. Und dass er auch nicht jede Minute seines Lebens nutzt, um die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Also habe ich für mich schon festgestellt, okay, da habe ich etwas für Gottes Reden in mein Leben gehalten, was so eigentlich gar nicht stimmte. Ich habe gemerkt, dass Jesus anders tickt. Es ist auch daran deutlich geworden, dass Jesus zum Beispiel den Menschen, denen er begegnet, unheimlich viele Fragen stellt und erstaunlich wenig Sachen beantwortet. Er hilft den Menschen herauszufinden, wie sie selber ticken, was wichtig für ihr Leben ist, was gerade falsch läuft. Er hilft ihnen, Verantwortung zu übernehmen. Er versteht sie und ändert sie ins Positive. Jesus verändert Leben und das tut er auch heute. Jesus tickt anders, als ich dachte. Und ich glaube, deshalb war es total dran, dass mein Jesusbild so einmal richtig dekonstruiert wurde und ich etwas Neues über Jesus lernen konnte. Ich habe mal in einem Vortrag gehört, dass es eigentlich traurig ist, wenn man seinen Glauben komplett dekonstruieren muss. Es wäre viel besser, wenn man immerzu so ein kleines bisschen dekonstruieren und wieder konstruieren könnte. Ein kleines bisschen aussortieren, was nicht mehr hilfreich oder falsch ist. Ein bisschen mehr den ungeklärten Fragen widmen und dem Unverständnis an Gott nachgehen und mehr Licht hineinbringen. Aber immer so in Portionen, das ist viel angenehmer, als wenn man einmal merkt, dass alles nicht mehr passt. Man kann im Glauben total vieles hinterfragen. Vielleicht habt ihr euch bei einigen Sachen vorhin wiedergefunden, die ich als Frage formuliert habe. Ich kann jetzt nicht in dieser Predigt jeden Weg gehen für jedes Hinterfragen, aber ich möchte euch Mut machen, diese Wege zu beschreiten, dem nicht aus dem Weg zu gehen, den Zweifeln auf den Grund zu gehen. Denn die legen, wie Marika vorhin so schön gesagt hat, die Finger in die Wunde. Dort, wo man merkt, hey, da ist was, stimmt was nicht. Dort ist was, wo ich noch was heben kann. Vielleicht ist es ein Schatz. Und es ist besser, ihr macht das früher, wenn ihr es gerade bemerkt, als wenn euch eure Zweifel erschlagen. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann sucht sie euch. Spricht mit Freunden, mit Menschen, mit anderen Christen, nimmt unser Seelsorgeteam in Anspruch. Ihr müsst es nicht alleine. Ich habe ein paar Freunde, bei denen ich weiß, ich darf alles sagen. Ich kann sie eigentlich nicht so richtig schockieren. Ich darf die unmöglichsten Gedanken laut aussprechen, ohne dass ich verurteilt werde oder gleich mit Gegenargumenten zugeschüttet werde oder dass das Gespräch abrupt aufhört. Und ich merke, in diesen Gesprächen komme ich oft der Wahrheit ein Stückchen näher. Ich verstehe Jesus und Gott und mich selbst auch besser, wenn ich all das Ungute zulasse und ausspreche. Und dann wird Gott nicht kleiner. Im Gegenteil, ich merke, Gott wird größer, er wird weiter, er wird auch ein bisschen komplexer. Und er wird vor allen Dingen für mein Leben viel relevanter. Er bekommt mehr Wichtigkeit. Und wenn ihr dazu was lesen wollt, kann ich euch auch zwei Bücher empfehlen, die ich in letzter Zeit mal gelesen habe. Das eine ist, wenn der Glaube nicht mehr passt, von Martin Benz. Oder auch Ist das Gott oder bin das ich von Christiane Sauter. Habe ich auch zu Hause, kann ich auch verleihen, allerdings nur einmal. Aber man kann es auch hin und her reichen. Ich habe festgestellt, manche Herausforderungen lässt sich lösen, wenn man sich mit etwas richtig beschäftigt. Wenn man einer Bibelstelle mal auf den Grund geht oder wenn man sich mit einem strittigen Thema der Bibel beschäftigt. Das Neue Testament wird ja schon seit fast 2000 Jahren durchdacht, interpretiert und verstanden und das Alte Testament noch viel länger. Es gibt so viel Schätze in der christlichen und in der jüdischen Theologie zu heben. Ihr seid nicht die Ersten, die Schwierigkeiten mit Gott und der Bibel haben und die nach Lösungen suchen. Es lohnt sich total, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Und viele Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe, für die ich mich früher geschämt habe, wo ich gedacht habe, das dürfen bloß nicht meine nichtchristlichen Freunde lesen, mit denen kann ich nie wieder über den Glauben reden, die haben sich ganz anders für mich ergeben, als ich mich mit ihnen wirklich auseinandergesetzt habe, statt sie immer zu umschiffen. Manches auch nicht, muss ich zugeben. Es gibt in der Bibel auch Spannungen, es gibt Verse, die ich nicht verstehe. Und es gibt auch Dinge, die ich mit Gott erlebe, die ich nicht auflösen kann. Und trotzdem bleibe ich Christ. Ich war vor ein paar Wochen alleine unterwegs und war dann in einem Hotel und habe dieses Buch gelesen, Ist es Gott oder bin das ich? Und ich habe das beim Frühstücken gelesen und als ich mir die zweite Portion Frühstück geholt habe, habe ich das natürlich da so liegen gelassen und dann hat eine Kellnerin das gesehen. Und die kam dann vorbei und hat mich darauf angequatscht, auf das Buch. Und sagte, das ist ja ein spannender Titel und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sagte sie, ich bin sogar getauft, aber nur, weil mein Mann das wollte. Man muss wissen, da unten ist das sehr katholisch und da muss man einfach getauft sein. Das habe ich irgendwie verstanden im Laufe der Zeit im Gespräch mit Menschen. Es geht nicht anders, egal ob man glaubt oder nicht. Und dann sagte sie aber weiter, ich kann nicht an Gott glauben. Erstens, dafür passiert in der Welt viel zu viel Unverständnis. Es gibt so viel Leid, so viel Stress, so viel, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der das irgendwie aushält. Und das Zweite ist, ich glaube nur das, was ich sehe. Und Gott kann ich nicht sehen, den kann ich wissenschaftlich nicht beweisen. Also, was soll ich machen? Und ich habe zu ihr gesagt, dass ich sie gut verstehen kann, weil es mir nämlich genauso geht. Das sind für mich die zwei größten Kritikpunkte an Gott. Erstens, es passiert ganz schön viel auf dieser Welt, was ich nicht verstehe und das kratzt auch immer an meinem Gottesverständnis. Und das Zweite, ich habe Sonderpädagogik und Physik studiert. Das eine war mehr wissenschaftlich als das andere und bei dem wissenschaftlichen Teil habe ich festgestellt, dass sich Gott irgendwie da nicht so richtig einfügen lässt ganz oft. Und auch das hat in mir viel Zweifel geregt. Das war schon zu Schulzeiten so und das war im Studium auch so. Und ich habe das nicht wegbekommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber ich habe für mich auch festgestellt, dass ich, obwohl ich diese Zweifel habe, mein Leben mit Glauben deutlich besser finde als ohne. Und dass ich mit diesen Zweifeln und diesen Spannungen gut leben kann. Dass ich die Kritik zwar nachvollziehen kann, dass ich es aber besser finde, mein Leben als Christ zu leben. Gott und Jesus besser kennenzulernen, von ihm zu lernen und mein Leben so zu gestalten, wie er es mir rät. Und immer wenn ich so ein Gespräch mit jemandem führe, dann merke ich, dass dieser Glaube auf einmal von unattraktiv zu attraktiv wechselt. Obwohl ich diese Zweifel gar nicht ausräumen kann, ist auf einmal ein Leben mit Gott doch attraktiv. Und wir sprechen ja gerne davon, dass man in eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Dass man eine Beziehung haben kann. Und dann ist es wie in allen anderen Beziehungen, die wir haben, auch. Man liebt Dinge am anderen und manche versteht man vielleicht nicht so gut. Und wenn es genug Dinge gibt, die man an dem anderen liebt, dann ist es kein Problem, dass man manche Dinge nicht versteht. Im Gegenteil, das macht eine Beziehung spannend, das macht sie herausfordernd und es sorgt vor allen Dingen dafür, dass man dazu lernt. Und ich glaube, so ist es in der Beziehung zu Gott auch. Aber wenn ich jetzt den Glauben hinterfrage und mich dann frage, worauf kann ich mich denn jetzt verlassen? Was hält denn? Oder wie natürlich oder übernatürlich ist die Beziehung zu Gott und was für einen Unterschied macht es? Dann merkt man so, okay, das gerät ein bisschen ins Wanken. Und ich kann das für euch nicht beantworten, aber ich kann euch sagen, dass es sich lohnt, das herauszufinden. Und ich möchte euch damit jetzt nicht alleine lassen, sondern ich möchte euch zwei Dinge mitgeben auf diesem Weg, herauszufinden, worauf ihr euch bei Gott, bei eurem Glauben wirklich verlassen könnt, was bleibt. Bei mir ist eine Sache, dass ich auf jeden Fall merke, dass sich der Glaube besser anfühlt. Und ich will euch eine Sache mitgeben, die ihr in der Bergpredigt findet und eine Sache, die ich selber erlebt habe. Wir machen zuerst das Wichtigere, die Bergpredigt. Matthäus 7, Abvers 7. Da steht, Jesus sagt es, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse und trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Mich fordert der Text total heraus, weil da steht, wenn ich mich an Gott wende, zum Beispiel mit einem Problem, dann bekomme ich eine Rückmeldung. Dann lässt mich Gott damit nicht allein. Jesus sagt, Gott ist uns ein Gegenüber, ein Vater. Er begegnet unserer Not. Er sagt, euer Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Also Gott gibt denen Gutes, die ihn darum bitten. Gott gibt uns Gutes, wenn wir ihn darum bitten. Das ist Versprechen. Das ist ein Versprechen, eine Zusage. Und ich möchte, wie Jochen letzte Woche gesagt hat, Gott darauf festnageln, dass er mir etwas Gutes gibt, wenn ich ihn darum bitte. Bastian Benoa sagt in seinem Lied am Ende, ich weiß, dass du immer da bist, auch wenn mir Schlimmes passiert. Ich weiß, dass du mich immer siehst, auch wenn mir Schlimmes widerfährt. Ich weiß, dass du immer treu bist und ich weiß, dass du mich liebst. Das ist sein Ergebnis aus seinem Dekonstruktionslied, wenn ich ihm das mal so unterstellen darf. Ich weiß, dass du immer da bist, ich weiß, dass du mich immer siehst, ich weiß, dass du immer treu bist und ich weiß, dass du mich liebst. Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe oder er ist teilweise Liebe oder er ist unter einem anderen Liebe. Nein, er ist Liebe. Ganzheitlich, aufopfernd und schenkend. Und das will ich glauben und auch daran will ich ihn festnageln, dass Gott mich wirklich liebt. Und auch wenn ich manchmal warten muss, dass das Gute passiert, wie in der Bergpredigt gerade formuliert. Und auch wenn mir manchmal nichts Gutes passiert oder zumindest nichts, was mir auffällt, oder auch wenn ich für Gutes bete und mir was Schlimmes widerfährt, so halte ich mich trotzdem daran fest. Warum tue ich das? Bin ich jetzt einfach ein trotziges Kind, das sagt, ich will aber Gott? Ich will es euch kurz erklären. Warum halte ich mich daran fest, dass Gott mich trotzdem liebt, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt? Erstens, weil ich möchte. Ich habe mich entschieden, ich will glauben. Ich möchte das einfach tun. Ich möchte ein Christ sein. Für mich ist das gut. Ich habe das erfahren und ich will dabei bleiben. Das ist meine freie Entscheidung. Zweitens, und das ist eigentlich noch wichtiger, weil Jesus in mir Glauben bewirkt. Paulus sagt, dass Jesus in uns den Glauben, das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das merke ich. Glauben wird mit der Zeit leichter. Das Vertrauen in Gott wächst. Das habe ich auch irgendwann mal gelernt, weil ich es vorher falsch gedacht habe. Martin hat mir da sehr viel geholfen. Wenn ihr theologische Fragen habt, wendet euch an ihn. Glauben ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Gabe. Es ist viel mehr etwas, was Gott mir gibt, als meine eigene Entscheidung. Gott schenkt sich mir. Und ich habe da weniger Einfluss drauf, als ich glaube. Gott schenkt sich mir, indem er mir einen Glauben schenkt. Das entsteht nicht, weil ich mich bekehre oder taufen lasse oder gerade bete oder singe. Gott schenkt es mir. Und das erlebe ich. Und das ist sehr schön. Und drittens, weil ich auch immer wieder gute Erfahrungen mit Gott mache. Und von einer möchte ich euch erzählen, die ich zuletzt gemacht habe. Fahre mit dem Motorrad zur Arbeit. Das ist jetzt euer Signal. Ich fahre mit dem Motorrad zur Arbeit und das mache ich immer. Und normalerweise kenne ich so die Leute, denen ich unterwegs begegne. Ihr kennt das, wenn ihr immer zur gleichen Zeit fährt, man weiß, wer so auf der Straße ist, welche Autos da sind. Und auf einmal war vor mir ein dunkelblauer Ford und den habe ich noch nie vorher gesehen. Wirklich, noch nie vorher. Und da ist eine Bushaltestelle am Rand und es ist Landstraße und der Bus fährt an den Rand und der blaue Ford fährt immer langsamer und langsamer und langsamer und langsamer. Und jeder, der von euch Motorrad fährt, der weiß, wie unaushaltbar so eine Situation ist. Und dann wollte ich ihn gerade überholen und dann zieht er rüber und macht mir den Weg sozusagen zu. Also wahnsinnig blöde, gefährliche Situation, ist aber nichts passiert. Ich war auch schon relativ langsam und dann bin ich aber an ihm vorbei und dann stehe ich am Kreisel und dann fährt er neben mich ran, macht das Fenster runter und macht mich zur Sau, wie ich noch nie in meinem Leben zur Sau gemacht wurde. Also wirklich mit allem, Beleidigungen, Beschimpfungen, lautstark. Ich hätte meinen Führerschein im Lotto gewonnen und der würde mich anzeigen und wirklich hat mich richtig komplett rund gemacht. Und mir ist richtig die Kinnlade runtergefallen, weil ich gar nicht weiß, wie ich in solchen Situationen reagieren soll, wenn mir das so selten passiert. Und ich, was antworten konnte, ist er weitergefahren und hat mich mit diesem völlig bescheidenen Gefühl zurückgelassen, so gedemütigt worden zu sein und auch in meiner Welt zu Unrecht, weil er die gefährliche Situation verursacht hat, sinnlos langsam gefahren ist und mir den Weg zugemacht hat. Also wenn hier jemand anzeigen sollte, dann ja wohl ich ihn. Genau. Und mit diesem Gefühl im Bauch bin ich dann quasi noch eine Woche Motorrad gefahren und hab irgendwann zu Gott gesagt, oder zu Jesus, ich sag dann meistens Jesus, wenn ich bete, ich habe gesagt, Jesus, jetzt habe ich schon so lange nichts mehr erlebt mit dir, also im Sinne von, ich bete und du machst was, jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt. Jetzt wäre echt mal ein guter Zeitpunkt. Kannst du bitte machen, dass ich diesen Mann morgen wieder treffe? Ich möchte ihn wieder treffen und ich möchte ihm drei Sachen sagen. Das erste ist, dass ich nicht angeschrien werden möchte. Ich bin ein ganz normaler Mensch, mit mir kann man vernünftig reden. Das zweite ist, nee, ich habe es andersrum gesagt, irgendwann änderte sich die Reihenfolge, weil ich ein bisschen ruhiger wurde. Also die fertige Reihenfolge war, erstens wollte ich mich entschuldigen, dass ich ihn provoziert habe, weil das war nicht meine Absicht. Zweitens, ich wollte ihm sagen, ich will nicht angeschrien werden, so geht man nicht mit Menschen um. Wir können ganz normal reden. Und das dritte ist, ich bin im Recht. Also du hast dich falsch verhalten. Und am nächsten Tag habe ich ihn nicht begegnet und ich war sehr enttäuscht. Ich habe gedacht, Gott, das wäre jetzt mal wirklich eine Chance gewesen, in meinem Leben mal wieder zu zeigen. Das wäre auch ein gutes Beispiel, was man erzählen könnte. Ist nichts passiert. Und am zweiten und am dritten und am vierten und am fünften Tag auch nicht. Und ich merkte, ich wurde so ruhiger und ruhiger und verabschiedete mich langsam von meinem dritten Punkt. Ich wollte gar nicht mehr sagen, dass ich im Recht bin. Die ersten zwei Punkte reichten mir dann schon aus. Und dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht ist das ja das, was Gott mir beibringen wollte. Also, dass ich auf mein Recht nicht bestehen muss. Und das hat ja jetzt auch schon wieder was getan. Aber ich dachte auch, ja, so ein bisschen übernatürlich wäre mal wieder schön. Also habe ich weitergebetet. Ich habe gedacht, nein, ich halte mich daran fest, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und habe weitergebetet, dass das passiert. Und dann sind ein paar Wochen vergangen und dann habe ich wieder einen blauen Ford vor mir gesehen. Der sah genauso aus. Ich wusste nicht, ob es der ist. Und ich habe es nicht geschafft, mich an der Ampel neben ihn zu stellen. Und ich wollte ihn ja jetzt auch nicht irgendwie nicht blockieren oder so. Dann hätte ich ja den nächsten Stress gehabt. Also habe ich mir einfach nur das Kennzeichen gemerkt von dem blauen Ford, damit ich gedacht habe, wenn der es ist, erkenne ich ihn vielleicht beim nächsten Mal schneller wieder. Und dann habe ich ihn tatsächlich nochmal getroffen. Und wie gesagt, vorher kannte ich dieses Auto nicht. Und dann sind, glaube ich, so 2 Monate vergangen. 2 Monate waren vergangen und dann war tatsächlich wieder dieser blaue Ford mit dem Kennzeichen vor mir. Und dann bin ich ihm ein Stück hinterhergefahren und bin dann vor der Uni neben ihn gefahren und guckte da rein. Und das war wirklich der Mann, der mich so angepault hat. Und er hat die Scheibe runtergemacht und ich habe meine 2 Sachen gesagt. Und er hat mich völlig verdutzt angeguckt und war ganz entspannt und ganz ruhig und sagte, ich vermutlich erinnere ich mich gar nicht mehr richtig daran. Aber ich merkte auch, wie er sichtlich beeindruckt war von der Situation. Und das war für mich ein Erlebnis, das mir mal wieder gezeigt hat, Gott ist anders, als ich denke. Und er macht selten übernatürliche Sachen und ich finde das oft auch schade, aber zwischendurch klappt es doch. Und das ist cool. Und das kann man sich auch erzählen. Ich weiß, das geht mir nicht jeden Tag so. Ich erlebe nicht jeden Tag, dass ich für etwas bete und dann passiert es direkt. Und diesmal musste ich 2 Monate darauf warten. Ich finde, nächster Tag, das wäre echt beeindruckend gewesen. Und trotzdem bin ich Gott unfassbar dankbar gewesen für diese Situation. Und ich bin davon überzeugt, dass er das war, der mir geholfen hat. Der mir gezeigt hat, dass er eben doch da ist. Was bleibt am Ende? Wenn du bei den vielen Fragen, die ich dir vorhin gestellt habe, über deinen Glauben, gemerkt hast, oh, das macht mir irgendwie Bauchschmerzen, da regt sich was, dann tu dir einen Gefallen und geh dem nach. Lass das nicht einfach so stehen, sondern geh dem nach, guck, was da in dir los ist. Oder wenn du in der Bibel liest oder Gott nicht verstehst, dann mach dir die Mühe und lies. Lies die Bibel, lies Bücher, hör Vorträge, red mit anderen Menschen. Und lass dich nicht einfach mit platten oder unlogischen Argumenten für dich irgendwie abfrühstücken. Die Bibel beschreibt Gottes Weg mit den Menschen durch verschiedene Zeiten und Kulturen und Umstände. Und ich und du, ich sag's mal einfach so, haben, glaube ich, nicht den Hauch einer Ahnung, was da wirklich passiert ist. Aber vieles wird mit der Zeit leichter und verständlicher. Und manchmal wird es auch unerwartet deutlich besser und sinnvoller und beeindruckender, wenn man mehr versteht. Manchmal kann es auch sein, dass uns Dinge in Bezug auf den Glauben oder die Bibel triggern und es hat gar nicht so direkt mit Gott oder unserem Glauben zu tun, sondern vielmehr mit uns, mit den Verletzungen, die uns in der Vergangenheit widerfahren sind und die Herausforderungen unseres Lebens, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Vielleicht auch die Erfahrung, die ihr mit anderen Christen gemacht habt und die ihr dann auf euer Gottesbild bezieht. Und auch dann lohnt es sich, diesen leisen Zweifeln oder dem unguten Gefühl oder diesen herausfordernden Fragen nachzugehen. Ich glaube, wir brauchen alle ein regelmäßiges Ausmisten. Ich habe 3 Kinder und ein Haus und ich weiß, wovon ich spreche. Man muss zwischendurch ausmisten. Und ich glaube, auch im Glauben muss man zwischendurch ausmisten. Und dann wiederfinden oder auch ganz neu lernen und ganz neue Wichtigkeit bekommen. Glauben ist eine richtig tolle Sache. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann fang heute an, es lohnt sich. Sprich mit jemandem, vielleicht jemand, der hier heute auf der Bühne war, jemand aus der Leitung, das Gebetsteam, das Seelsorgeteam. Fang an. Und wenn du schon dabei bist und Zweifel hast, dann bleib dabei. Auch mit Spannungen lässt sich glauben. Und es ist gut. Es ist ein bisschen wie bei anderen Beziehungen, sie gehören dazu. Und es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Ihr habt jetzt eine Zeit, wo ihr über die Sachen, die ich gesagt habe, so ein bisschen nachdenken könnt und auch ins Gebet kommt. Und vielleicht ist es so, dass ihr merkt, das hat euch bei euch selber etwas ausgelöst. Dann ist vielleicht der erste Punkt für euch wichtig. Dann kannst du beten, kannst du Gott bitten, dass dir deine Fragen an Gott und deinen Glauben bewusst werden. Dass du Mut bekommst, dich diesen Themen zu stellen und auch dir dafür Hilfe zu suchen. Und dass Gott dir einen ganz neuen Zugang zu ihm schenkt. Dass du ihn in seiner Gegenwart neu erfährst und zu einer neuen Sicherheit und Geborgenheit im Glauben findest. Und wenn du dich vielleicht gerade total sicher im Glauben fühlst und dich da gar nicht so wiederfindest, dann kannst du für andere beten, dass sie in Dekonstruktionsprozessen ihren Glauben nicht verlieren, dass sie Menschen finden, die sie dabei liebevoll begleiten und dass sie sich von falschen Mustern und Gewohnheiten verabschieden und Gott ganz neu kennenlernen können.